Herzlich willkommen zum Podcast Vermögensarchitektur Talk. Erst die Bildung über Vermögen ermöglicht die Bildung von Vermögen. Von Kai B. Rogalla. Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich habe ein wunderschönes Zitat gehört von keinem Geringeren als Dalai Lama. Der hat gesagt: Wenn du sprichst, wiederholst du nur, was du schon weißt. Wenn du zuhörst, könntest du etwas Neues lernen. Und genau deshalb habe ich mir hier heute einen ganz besonderen, spannenden Gast eingeladen, Chris Beck. Chris Beck ist ein, wie soll ich sagen, nicht nur ganz besonderer Mensch und Persönlichkeit, sondern er erfüllt in dieser Podcast-Sendung gleich drei Funktionen. Eigentlich unterhalte ich mich ja mit Persönlichkeiten, die in ihrem Beruf Außergewöhnliches erlebt haben. Dann unterhalte ich mich mit Fachleuten aus der Finanzbranche. Und nicht nur, dass Chris beides ist, er ist beides in einer Person. Er hat nämlich zwei sehr spannende Jobs, wie ich finde. Auf der einen Seite ist er in seinem Hauptberuf Polizist bei der Kriminalpolizei. Und da kann er gleich noch ein bisschen mehr zu sagen, hat eine Sondereinheit und macht da spezielle Dinge. Darüber hinaus ist er aber auch in der Finanzbranche tätig. Und das nicht erst seit gestern, schon über 5 Jahre, also über 5 Jahre. Und das macht ihn gleich nochmal besonders, ja. Und nicht nur das, ganz zum Ende von dieser Podcast-Folge verraten wir sogar noch, wie er es geschafft hat, zigtausende Menschen zu erreichen, wie er es geschafft hat, in TV-Sendungen eingeladen zu werden. Viele Zeitungen haben über ihn berichtet und er ist sogar über die Landesgrenzen hinaus bekannt geworden. Und zwar genau mit seinem Job und mit seinem Hobby. Deswegen freue ich mich hier auf eine ganz, ganz besondere Podcast-Folge. Herzlich willkommen, Chris Beck.
Hi Kai, danke dir für die Einladung. Schön, dass ich heute da sein darf. Freut mich sehr.
Ja, das freut mich auch. Und da fangen wir auch direkt an. Ich habe ja deinen Hauptberuf mal kurz angeteasert. Verrätst du ein bisschen was, was du da gelernt hast und was du da machst und wie so dein Werdegang gewesen ist? Das finde ich nämlich ganz spannend.
Ja, ich kann gerne davon erzählen, wie ich dazu gekommen bin, wie lange ich das schon mache, was für Wege ich durchlaufen habe. Über meine aktuelle Tätigkeit kann ich leider nicht so viel sprechen. Das hat gewisse Gründe, da bitte ich einfach um Verständnis. Aber ansonsten natürlich gerne. Ja, ich bin nach der Bundeswehr 2010 zur Polizei in der Nachbarn Württemberg, habe dort meine Ausbildung im mittleren Dienst begonnen. Mittlerer Dienst deshalb, ich hatte damals noch kein Abitur. Hier in Hessen, wo ich ja ursprünglich herkomme, ist Abiturpflicht gewesen zu dem Zeitpunkt, dass man eben direkt im gehobenen Dienst einsteigen kann. Und da musste ich mich halt für eine Einheit oder eine Polizei entscheiden, bei der es noch den mittleren Dienst gibt. Habe ich mich in Baden-Württemberg beworben, weil es relativ nah an zu Hause war und schon im Vorfeld natürlich mich mit der Thematik befasst und schnell gewusst, Baden-Württemberg ist eines der reichsten Bundesländer. Die Polizisten verdienen da recht gut, freie Heilfürsorge, lauter positive Aspekte, die man in anderen Bundesländern eben nicht hat. Und so bin ich dann 2010 im März eingestellt worden, habe meine Ausbildung gemacht, 2,5 Jahre lang in Biberach. In meiner 2,5-jährigen Ausbildungszeit hatte ich dann 9 Monate praktische Einsatzzeit. Das war dann auf einem Brennpunktrevier, einem Innenstadtrevier. Schon dort habe ich dann relativ schnell gemerkt, das ist mein Traumjob. Das macht mir Spaß, das erfüllt mich, viel erlebt, viel gesehen, von tollen Sachen bis zum größten Leid und war dann 2012 im August fertig, bin dann in einen Einsatzzug gekommen, das ist ein regionaler Einsatzzug, der eben, man kann es sehen wie eine Hundertschaft. Man macht Einsätze, geschlossene Einsätze, vom Fußball über Demos. Wir hatten halt noch die Möglichkeit, wir konnten nebenbei der Streifentätigkeit nachkommen. Ganz normal wie draußen der Streifendienst alltägliche Aufträge fährt und erledigt. Und wir konnten uns eben auch zivil kleiden, konnten irgendwelche Kontrollen machen bei Bürgern. Also schon ein breites Spektrum. Das habe ich dann 2 Jahre lang gemacht. Dann habe ich mir gesagt, ich möchte mich gern verändern und auch ein bisschen, ja, Stabilität in meinen Alltag bringen. Das war beim Einsatzzug nicht so ganz möglich. Ich mich dazu entschieden eben, ich gehe in den Schichtdienst auf die Straße, bin dann auf ein Brennpunktrevier, habe da sau viel erlebt. Sau viele geile Sachen, spannende Sachen. Es ist kein Tag wie der andere tatsächlich, muss man wirklich sagen. Natürlich gibt es auch langweilige Schichten. Ja. Es gibt aber auch schlimme Schichten, ja, muss man ehrlich sagen. Auch vielleicht eins der Aspekte, die man nachher noch mal ein bisschen thematisieren muss. Thema, was passiert eigentlich im Kopf eines Menschen, der solche Dienste macht, jetzt nicht nur Polizisten, sondern auch allgemein Rettungskräfte, Soldaten, Feuerwehrleute. Ja. Das macht schon was mit einem. Und das habe ich dann 8 Jahre lang gemacht. War super zufrieden, super glücklich. Habe dann familiär bedingt aber für mich gesagt, es muss sich was ändern. Schichtdienst war nicht mehr das, was mich erfüllte. Ich habe auch das körperlich langsam gemerkt, tatsächlich für mein Alter mit 37, damals 34, muss man sagen, relativ jung, aber es gibt es leider manchmal. Und habe dann auch irgendwie mein polizeiliches Hobby, ja, gibt ja viele, viele Streifendienstler, die haben so ihr Steckenpferd, so sagt man so schön, so gerne. Ja, und da habe ich mich dann halt auf gewisse Dinge spezialisiert. Und dann wurde ich gefragt von meinem jetzigen Chef, der mich schon mehrere Jahre davor gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, in seiner Einheit tätig zu werden. Und das hat von meinem Umdenken her total reingepasst. Und dann habe ich auch zu diesem Zeitpunkt für mich und für die Familie den richtigen Schritt gewählt. Und das mache ich noch heute. Und ich bin super glücklich, super zufrieden und sehe auch momentan keine Notwendigkeit, mich irgendwie beruflich zu verändern.
Na, das klingt doch gut. Die meisten Leute können das nicht behaupten. Es gibt ja viele Statistiken darüber, dass sich sehr viele Menschen mit dem Berufswechsel, ja, identifizieren und beschäftigen. Und ein Großteil hat sogar schon innerlich gekündigt. Das ist bei dir anders, finde ich super. Du hast uns jetzt schon einen kleinen Einblick gegeben, wie deine berufliche Reise begonnen hat und hast auch auf so ein paar Schlüsselmomente hingewiesen. Aber ich muss ja auch ein paar, wie soll ich sagen, kritische Fragen stellen. Und deswegen würde ich gerne von dir wissen, hast du vielleicht irgendwas, worüber du sprechen darfst, Insider- oder Aussteigerinformationen zu deinem Job, die man so als Außenstehender, der nichts mit der Polizei oder mit der Kriminalpolizei zu tun hat, nicht so leicht erkennen kann? Vielleicht irgendwas besonders Positives an deinem Job oder irgendwas, was man so von außen vielleicht gar nicht vermutet, weil die meisten sehen immer nur die Menschen in der Uniform, aber vielleicht kannst du uns da noch einen kleinen Einblick darüber hinaus geben.
Ja, Polizei ist ganz klar eine eigene Welt für sich, muss man sagen. Was man auch sagen muss, es ist tatsächlich kein dummes Gerede von irgendjemand, der sagt, es ist eine zweite Familie, weil so ist es. Natürlich gibt es überall Ecken und Kanten. Auch untereinander, nicht jeder Kollege kann mit jedem. Das ist wie in der normalen Arbeit auch, ja. Ich nenne es mal normale Arbeit, also draußen in der freien Wirtschaft. Aber wenn es drauf ankommt, muss man wirklich sagen, gibt es keinen Moment, wo der eine Kollege nicht für den anderen einspringen würde. Also die Erfahrung habe ich jetzt gemacht und all die Jahre gab es nicht eine Situation und es gab öfters Situationen, wo man eben auch Unterstützung oder Hilfe benötigt hat, wo ich gezweifelt habe, dass irgendein Kollege eben ja, entweder Angst davor hat, oder eben sagt, ey, mit dem kann ich persönlich nicht, lass den mal da um Unterstützung brüllen. Von daher, das ist eben auch eine Thematik, die tatsächlich, finde ich, was sehr, sehr Positives, an dem Berufszweig ist. Natürlich kann nicht immer alles positiv sein, ja, fängt bei, ich sag's jetzt mal, ja, salopp raus, Beurteilungssystem an, ja, die sich alle Jahre ändern, weil irgendjemand klagt, der nicht zufrieden ist mit seiner Beurteilung. Und ja, man muss ehrlich sagen, auch oft ist es leider so, klingt jetzt blöd, Alter, Dummheit, Gewicht, ne? Danach wird befördert. Ich persönlich kann mich tatsächlich nicht beschweren. Mir hat man in der Vergangenheit gezeigt, dass meine Leistung honoriert wurde. ab einem gewissen Punkt geht es halt nicht mehr, weil man kann nicht etliche Leute überholen und kann da, sag ich mal, der Polizeigott sein, der jetzt ja, Krösus ist und alles kann, alles weiß, weil das ist definitiv nicht so. Ja, und für Außenstehende gibt es eigentlich nicht viel. Ja? Also wir sind alles Menschen. Jeder hat auch mal einen schlechten Tag. Heißt jetzt nicht unbedingt, dass wenn man in eine Polizeikontrolle kommt oder in eine polizeiliche Maßnahme irgendwie eingebunden ist, und der Kollege ist schon genervt, weil er eben schon zu 10 Leuten vorher dasselbe gesagt hat, dann kann es halt mal sein, dass er beim 11. sagt, na sorry, und wird, sage ich mal, jetzt nicht ausfällig, aber eben dann unangenehm, weil irgendwann ist jeder Mensch auch mal an einem Limit und in gewisser Weise gestresst. Aber muss ich sagen, die Kollegen, die ich kenne, da kann ich nichts Negatives sagen. Und ja, soweit wie es geht, reagiert jeder besonders menschlich, vor allen Dingen, da wo ich arbeite, in der Stadt, was ja kein Geheimnis ist, also Mannheim, da ist alles eher herzlich, eher menschlich. Da wird, sage ich mal, auch mit dem Herz auf der Zunge gesprochen. Aber genauso begegnen wir einen Bürger etwas lockerer. Ja, aber natürlich bis zu einem gewissen Punkt, wenn der Bürger meint, er muss den Bogen überspannen, dann wird halt eben auch umgeschwenkt, dann muss man halt direktiver werden. Aber jetzt ich persönlich muss von mir sagen, ich bin mit meiner lockeren Art und Weise immer gut gefahren, habe es dadurch auch vermieden, wenn es möglich war, körperliche Auseinandersetzungen mit irgendjemand zu haben. Das geht ja auch recht schnell. Leute lassen sich ja auch gern provozieren. Und wenn es dann die Polizei ist, geht es manchmal umso schneller. Und da muss ich sagen, die Auseinandersetzung, die ich leider hatte, das waren wirklich unvermeidbare Fälle. Ja, aber wenn ich jemandem mit Respekt auf einer Augenhöhe begegne, egal ob jetzt eine Person in einer Fahrzeugkontrolle, bei einer Demonstration, bei einem Fußballspiel oder bei sonstigen Einsätzen, ja, sei es eine Streitigkeit in der Wohnung, ja, dann kriegt man eigentlich dasselbe zurück. Und es ist leider altbewährt, so wie es in den Wald reinruft. Ne? Von daher, das ist so das, was ich jetzt von meiner Warte aus sagen kann.
Ganz kurze Unterbrechung, es geht gleich weiter. An dieser Stelle möchte ich dir bloß den wichtigen Hinweis geben, dass du gerne die Möglichkeit erhältst, dich persönlich mit uns in Verbindung zu setzen. Wir unterstützen dich in einem kostenfreien Erstgespräch bei den für dich relevanten Themen. Egal ob eine Analyse deiner bestehenden Anlageformen oder bei anderen Fragen rund um Finanzen und Vorsorgethemen. Wir freuen uns auf deine Nachricht, also nutze jetzt unseren Kontaktbutton oder das Formular im Anhang unter www.kairogala.de/kontakt. Den Link findest du auch hier nochmal in der Beschreibung. Wir freuen uns auf dich und jetzt weiterhin viel Spaß. Ja, das klingt doch interessant. Vor allem habe ich rausgehört, du bist so nah bei den Leuten, du nennst sie nicht Zivilisten, du nennst sie Bürger. Ja, und gab es denn in dem Zusammenhang irgendwelche besonderen Herausforderungen oder irgendwelche besonderen Erfolge, die du gemeistert hast in deinem beruflichen Werdegang, auf die du heute stolz zurückblicken kannst?
Ja, das ist das Thema Stolz sein. Ich bin generell stolz. Ich bin stolz, dass ich Polizist sein darf. Ja, ich bin das auch mit Leib und Seele, muss man dazu sagen. Bewege mich im ganz normalen Umfeld meiner Tätigkeit. Also da wird auch nichts, ja, sag ich mal, wird der Bogen auch nicht überspannt oder sonstiges. Von daher, ich sehe es als mein Job. Ja, es ist selbstverständlich, was ich natürlich jetzt nicht so geil finde und was ich finde, was nicht zu meinem Job oder zum Job anderer Menschen oder anderer Rettungskräfte gehört, ist, wenn du bespuckt, beleidigt oder tätlich angegriffen wirst, also tatsächlich körperlich. Das ist so eine Sache, da hört auch bei mir der Spaß auf. Genau, aber ansonsten sehe ich tatsächlich alles, ja, so wie es kommt, so muss ich es nehmen, so muss ich reagieren, Aktion, Reaktion. Und natürlich gab es mal Situationen, da hat man auch mal ein Leben gerettet oder gewisse Hilfeleistungen erbracht, wo man nachhinein sagen kann, ey, das war jetzt echt cool, wir haben das echt aber zusammen im Team richtig gut gemeistert oder als Dienstgruppe oder als Reviere, wenn man zusammen tätig ist mit Nachbarrevieren. Ja. Aber es gibt jetzt nichts, wo ich sagen würde, da bin ich besonders stolz drauf. Ja. Auch wenn es viele, viele verschiedene Geschichten gab, Geschichten gibt, Aber natürlich kann ich auf gewisse Dinge halt hier leider nicht eingehen.
Ja, das klingt spannend. Jetzt habe ich eine weitere Frage an dich, und zwar würde mich interessieren, wie aus deiner Perspektive sich der Arbeitsmarkt, vielleicht aber auch der gesellschaftliche Markt innerhalb deiner Branche verändert hat. Was ist, seitdem du begonnen hast, vor über 15 Jahren anders als heute?
Ja, vieles. Ich will behaupten und will mich damit nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, der Traumberuf Polizei, den gibt es so nicht mehr in der Gesellschaft. Also man merkt schon, die Bewerbungszahlen gehen zurück. Man muss offensiv um Bewerber werben. Früher war es wirklich so, du hast dich auf eine gewisse geringe Anzahl von Stellen beworben, bis dann ein hartes Auswahlprogramm eben durchfahren oder durchlaufen und musste sich dadurch etliche Dinge schlagen, um letztendlich genommen zu werden. Ja, die Ausbildungsrichtlinien waren damals auch noch ein bisschen strenger, will ich jetzt mal behaupten. Und ja, es ist durch die Gesellschaft eben, durch dieses alles in Frage stellen, was die Polizei macht, jede polizeiliche Maßnahme. Dann dieses Polizeigewalt und geschnittene Videos. Ja, das macht den Leuten natürlich auch Angst, na, weil sie dann denken, wenn ich mal in dem Job tätig bin, kann ich derjenige sein, der jetzt hier angeprangert wird, obwohl es vielleicht gar nicht so war. Na? Auch der gesellschaftliche Wandel allgemein, muss man sagen. Die Kriminalität wird immer mehr jung. Ist jetzt egal, aus welchem Land sie kommen, ja, auch Deutsche. Die Täter werden immer jünger. Mittlerweile ist es normal, ein Messer mit sich zu führen. Man geht nicht mehr unbewaffnet im Endeffekt irgendwo auf die Straße. Also muss man ehrlich sagen, jeder Zweite, den du kontrollierst, der hat irgendwas einstecken. Und das ist auch so ein Gefahrenpotenzial, weil die Leute auch immer weniger davor zurückschrecken, eben diese mitgeführten Waffen auch einzusetzen. Es werden immer mehr Messerstechereien, wo Leute schwer oder tödlich verletzt werden, oder auch mal einfach so Pfefferspray ins Gesicht, weil man sich verbal streitet. Ja? Ich kann nicht mehr wie früher sagen, jo, dann hast du halt deine Meinung und ne, sage ich jetzt nicht, und dreht sich um und geht, sondern wird halt noch irgendwie, muss was passieren. Also du kannst heute nicht mehr so dastehen und als Feigling einfach weggehen. Ne? Also das ist alles so ein Umdenken, gerade so in der Jugend. Und das zieht sich natürlich immer weiter. Und das war auch mit einer der Gründe, warum ich irgendwann gesagt habe, ich möchte nicht mehr im Streifendienst an vorderster Front sein, weil ich einfach immer damit rechnen muss, dass ich angegriffen werde, und zwar mit einer Waffe, egal welche Art und Weise. Und man sieht es ja immer wieder, auch in letzter Zeit, leider in der ganzen Bundesrepublik, der Einsatz der Schusswaffe kommt immer häufiger vor. Ja? Und wenn man jetzt diese rechtliche Hürde sieht, weil man eine Schusswaffe als Polizeibeamter einsetzen darf, dann weiß man auch, wie der Wandel der Zeit ja, sich geändert hat. Ja? Und so kann man das letztendlich beschreiben, pauschalisieren, würde ich mal sagen.
Ja, das sind ja beängstigende Entwicklungen, wenn ich das so höre. Jeder Zweite hat eine Waffe einstecken. Spannend.
Gefühlt.
Ja.
Also natürlich gibt es auch dann drei, vier Leute, die nichts einstecken haben, aber tatsächlich ist es so, gerade in der Jugend, sehr, sehr, sehr viele, die eben mit mindestens einem Messer aus dem Haus gehen.
Wahnsinn, damit hätte ich auch nicht gerechnet. Und damit komme ich zu einer weiteren Frage, die ich an der Stelle gerne stelle. Gibt es denn innovative Ansätze oder Technologien in deinem Beruf, die du entweder besonders spannend findest oder die deinen Beruf in Zukunft beeinflussen können? Für viele kann das KI sein, vielleicht ist es irgendwelches ja, Equipment. Gibt es da irgendwas, was dir da direkt in den Sinn kommt?
KI ist immer ein spannendes Thema. Das kann auch die Arbeit tatsächlich erleichtern, vielen Dingen. Natürlich gibt es so gewisse innovative Dinge, die jetzt im Laufe der Zeit eben als Einsatzmittel oder als Hilfsmittel zu uns kamen, die ich jetzt natürlich nicht benennen kann. Ja, aber muss man ehrlich sagen, ich will behaupten, die Polizei ist eher noch weit, weit, also die deutsche Polizei hinter anderen Ländern, was Technologien und Entwicklungen angeht. Von daher, ich bin gespannt, was da die nächsten Jahre noch kommt. Ich muss ja auch noch ein bisschen arbeiten. Vielleicht darf ich das ein oder andere noch erleben.
Sehr schön. Und damit möchte ich auch diese ganzen Fragen abrunden, die deinen Hauptberuf angehen. Und als letztes gerne wissen, was würdest du denn jungen Menschen empfehlen, die mit dem Gedanken spielen, denselben Job zu lernen, in deine Fußstapfen zu treten, bei der Polizei vielleicht auch einen ähnlichen Weg anstreben? Was könntest du denen mitgeben?
Auf jeden Fall im Vorfeld sehr, sehr gut mit dem Berufsbild befassen. Wenn es möglich ist, gibt ja manche Dienststellen oder Bundesländer, die es anbieten, mal ein Praktikum zu machen, sich das Ganze auch von innen anzuschauen, sich das reiflich zu überlegen. Und wenn man den Schritt geht, ja, wo ich natürlich dann wie jeder andere auch darüber froh bin, wenn man qualifizierte junge Leute nachbekommt, dann sollte man wirklich mit Leib und Seele dabei sein. Ne? Man sagt ja auch immer, Polizist oder Polizistin ist kein Beruf, ist eine Berufung. Also man muss es wirklich wollen, man muss dahinter stehen und man sollte sich wirklich im Vorfeld damit befassen, weil ganz klar ist, es kann immer was sein, es kann immer was passieren. Und man ist eben gewissen Dingen und Gefahren auch ausgesetzt. Und natürlich auch kann es intern auch immer mal zu Spannungen führen. Aber das ist in der freien Wirtschaft eben auch so. Ja.
Ja, absolut. Danke für diese Einschätzung und auch für den Ratschlag und Tipp für alle, die jetzt überlegen, ebenfalls den Job der Polizei mal genauer anzuschauen und vielleicht sogar diesen Beruf zu lernen. Ich mache jetzt hier mal eine kleine Brücke zu einem anderen Thema, denn bevor wir dazu kommen, wie du es geschafft hast, zigtausende Menschen mit deiner Botschaft zu erreichen, möchte ich gerne noch mal was ganz Spannendes aufdecken an der Stelle. Du hast es ja tatsächlich geschafft, den Beruf der Polizei mit dem Beruf innerhalb der Finanzen zu kombinieren. Das heißt, du arbeitest schon über 5 Jahre in der Finanzbranche und hilfst anderen Menschen, unter anderem aus deiner Branche, mit einer ganz besonderen internen Perspektive dabei, ihre Finanzen in den Griff zu bekommen. Erzähl uns doch mal dazu etwas zu deiner Tätigkeit und vielleicht auch, wie du da hingekommen bist.
Ja, gerne. Also ich muss sagen, ich bin auch mit Leib und Seele Finanzberater tatsächlich. Wie bin ich überhaupt reingekommen? Ja, der Klassiker, ne? Man kennt jemanden, Kollege schreibt einen irgendwann an, sagt, ey, lass uns doch mal telefonieren wieder. Wir haben zwar ewig nichts gehört, aber ich habe da was Spannendes für dich. Hörst dir doch einfach mal an. Ja, ich kannte den Kollegen damals schon viele Jahre, Vertrauensvorschuss hat er auch gehabt und ich wusste, dass es echt ein vernünftiger Kerl ist, so dass ich mir gedacht habe, eigentlich kann kein Mist bei rumkommen. Ja, wir haben da telefoniert, er hat mir das so ein bisschen geschildert, ne, mit Finanzdienstleistungen und Ungebundenheit und ich war bis dato in dem Thema noch überhaupt nicht drin. Also Thema Finanzen, Thema Versicherung hat mich null gebockt. Ich habe damals alles an euch abgegeben, Kai. Ihr wart meine Finanzberater. Und so war es für mich natürlich auch spannend, vielleicht mal hinter die Kulissen zu blicken, selbst noch zu lernen, dass ich eben auch weiß, was für mich, was die Familie und ja, was da einfach alles wichtig ist. Und ich habe mir dann eben so ein Gespräch angehört damals mit dem Büroleiter und der hat mir das alles so ein bisschen erzählt, was sind die Erwartungen an eben den vielleicht zukünftigen Vertriebspartner, also mich, und was ist im Gegenzug das, was das Unternehmen mir bieten kann. Und ich habe mir das angehört und ich muss sagen, ich fand es echt spannend, fand das cool vom Thema, ne, dem Schämen von der Vielseitigkeit und hab dann gedacht, komm, kannst nichts verlieren, schau es dir mal an. So, und dann habe ich da eben angefangen, ganz normal, wurde dann eingelernt, die ersten Termine ganz klassisch mit eben meinem ausbildenden Berater, weil ich es ja selber noch nicht durfte, weil eben Grundvoraussetzung eben der 34d der Gewerbeordnung ist. Nach einem halben Jahr habe ich mich dann dazu entschlossen, ey, es macht mir so viel Spaß. Ich möchte die Leute aber gerne allein beraten. Ja, ich möchte nicht, dass da ständig jemand neben mir sitzt und vor allen Dingen, wie bringt man das den Leuten immer in der Akquise bei? Ja, ich habe da jemanden und wir können uns das zusammen angucken, sodass der Ehrgeiz eben vorhanden war, zu sagen, ey, ich bin zwar jetzt schon über 30, aber hock dich noch mal auf den Hosenboden, sage ich mal so schön, und mach die 34D. Also der Versicherungsfachmann bei der IHK. Ja, und dann habe ich mich dazu entschlossen und habe angefangen zu lernen. Ich muss sagen, damals das Unternehmen, für das ich tätig war, hat da echt auch haben wirklich reingefeuert, haben unterstützt, wo es ging. Es gab Lernplattformen, es gab Vorbereitung für die Tests, es gab ein Wochenseminar vor der Prüfung. Also da war schon echt Unterstützung, aber das hat allein nicht gereicht, sodass ich mich eben da noch mit Thema Proximus etc. auseinandersetzen musste. Und ja, dann habe ich mich 2 Monate lang an meinen freien Tagen, ich war damals noch im Schichtdienst, eingeschlossen, ab von der Familie, und habe gebüffelt wie ein Weltmeister und durfte dann tatsächlich auch die IHK schreiben und habe sie auch zum Glück beim ersten Mal direkt recht gut bestanden, so dass ich dann eben auch selbst beraten durfte. Und das hat mir riesigen Spaß gemacht. Und ja, da ich eben auch viele Polizisten, Feuerwehrleute etc. um mich rum hatte, die ich kannte, ging da die Beratung eben intensiv los. Ja, also ich kann dir im Endeffekt jeden Bürger beraten, ja, aber da habe ich dann halt angefangen, so mehr mich auf Beamte, ich sag mal, ja, zu spezialisieren, diese zu beraten, und habe mir da eben noch einen Haufen an Wissen angeeignet. Habe dann im Laufe der Zeit noch meine 34F Gewerbeordnung geschrieben, da habe ich mich wieder eingeschlossen und gelernt, ne? Also der Finanzanlagenfachmann, für Leute, die es nicht kennen, Investment, ja, dass ich Fonds, also geschlossene Fonds und Aktien vermitteln darf. Ja, und so bin ich dann eben, sage ich mal, in diese Beamtenschiene noch gerutscht, und ein Generalmanager von mir damals hat dann gesagt, ey, wir haben für alles Spezialisten, ja, Immobilien, Immobilienfinanzierung, Kapitalanlage, Immobilien, für private Krankenversicherung, für individuelle Arbeitskraftabsicherung, wenn es spezielle Fälle sind, für betriebliche Altersvorsorge, für alles Spezialisten, aber für einen wichtigen Themenbereich nicht, und das sind eben Beamten. Wir haben keinen Beamtenspezialisten. Hast du Bock, das zu machen? Und da habe ich mir so Gedanken gemacht, aber gesagt, ey, eigentlich klingt das recht cool. Gerade weil eben, muss man sagen, in der Branche ein normaler Finanzdienstleister, Finanzberater selten mit Beamten Berührung kommt, und wenn, dann scheut er sie eher, ja, weil es eben gewisse Dinge zu beachten gibt. Und das ist eben dieses, wo ich dann gesagt habe, ey, komm, ich mach das. Ich berate weiter Beamte, auch gerne mit anderen Vertriebspartnern zusammen, aber ich möchte den Leuten auch was mitgeben. Das heißt, ich habe angefangen, eben Vorträge zu halten vor anderen Vertriebspartnern, habe denen so ein bisschen das Beamtentum näher gebracht, habe ihnen Fälle aufgezeigt, habe dann gesagt, hey, worauf musst du achten? Was sind wichtige Dinge? Was ist der Unterschied, sage ich mal, zwischen jetzt einem Beamten, einem Angestellten in der freien Wirtschaft? Also Sachen, dass da eben mal so ein Grundverständnis auch an die anderen Finanzberater kommt und die sich eben auch mal trauen, Beamte zu beraten, weil eben da ist so viel Potenzial da, weil die Leute meistens eben, denen fehlt so diese gewisse Ahnung. Ne? Es ist ja völlig normal. Das ist für mich auch eine klare Bildungslücke, Thema Finanzen. Das wird in der Schule nicht oder zu wenig angerissen. Es beschäftigt sich keiner damit. Dann kommt man raus und geht zu irgendeinem, was weiß ich, Versicherungsunternehmen um die Ecke, sagt hier, ich bin frisch ausgelernt, was brauche ich? Und dann kriegt man irgendwas vermittelt. Ja? Und ja, das sind so Sachen, da habe ich mich dann, wie gesagt, spezialisiert, habe mir dann gewisse Dinge angeeignet, habe auch Lehrgänge dazu besucht. Und ja, dann war ich eben eine Zeit lang der Beamtenspezialist. Und ja, was soll ich sagen, es macht einfach riesig Spaß. Ich bin da voll mit Leib und Seele dabei. Und ja, das ist eine coole Sache.
Ich freue mich, dass du das so offen mit uns hier teilst, denn du hast quasi die Basis gelernt mit dem 34D Versicherungsfachmann, hast dich dann spezialisiert auf die Beamten, hast dort sogar Vorträge gehalten und hast dann auch noch den 34F draufgesattelt, weil mit jeder Beratung der Absicherung geht ja auch die Beratung der Kapitaleinlage möglichst nah, möglichst aus einer Person einher. Deswegen kannst du das alles aus einer Hand abdecken und sogar diese praktische Erfahrung, weil du selbst Beamter bist, mit in die Beratung reinbringen. Und das finde ich, ist eine wirklich außergewöhnliche Kombination. Ich hoffe, dass das hier genügend Menschen hören, die dir ihr Vertrauen schenken, beziehungsweise einen kleinen Vertrauensvorschuss gewähren, den du anschließend rechtfertigen wirst. Denn ich glaube, es gibt nicht viele Leute, die auf dem Level mit dieser Praxis und Authentizität auch wirklich beraten können. Ja. Und deswegen freut es mich, dass wir da hier an der Stelle drüber sprechen konnten. Und was mich jetzt aber noch interessieren würde, ich bin ja so super neugierig heute, ne? Wir haben deinen Hauptberuf kennengelernt, wir wissen jetzt, wie du in den Finanzdienstleistungsbereich gekommen bist und wissen auch, dass du da schon seit über 5 Jahren aktiv tätig bist, dich sehr stark weitergebildet hast. Aber wie siehst du denn die Entwicklung so in der Finanzbranche für die Beamten? Kannst du da vielleicht noch mal so ein paar interne Tipps für die Menschen raushauen, die jetzt selbst Beamte sind, die davon betroffen sind? Und ich meine jetzt mal so primär das Thema Altersvorsorge vielleicht. Es gibt ja einige Beamten, die denken, die Rente oder Pension als Beamter ist sicher und ist auskömmlich. Vielleicht gibst du uns da noch einen kleinen Einblick.
Ja, grundsätzlich, also so habe ich das Gefühl, mit den Jahren wurde der Markt ein bisschen überschwemmt mit Finanzprodukten, Versicherungsprodukten für Beamte. Da ist auch dann vieles dabei, was eben nicht die optimale Absicherung ist oder was eben Ecken und Kanten hat. Hauptsache, eine Gesellschaft kann jetzt was für Beamte anbieten. Ja? Und wenn man sich nicht damit auskennt, dann kann man eben was abschließen, wo man nachher wirklich sage ich mal, die AK zieht, ne? Sorry, dass ich das so sagen muss, aber die Fälle gab es leider schon. Und ja, gerade Thema Altersvorsorge, dieser Irrglaube, ja, wir haben es halt, die Beamten haben keine Sozialabgaben, das heißt, sie zahlen weniger Steuern. So, das ist schon mal das erste Thema. Das führt schon mal immer zu Unmut, ja, in der Gesellschaft. Weil wo liegen wir mit der gesetzlichen Rente? Ja, da liegen wir jetzt derzeit bei 48%. Tendenz würde ich jetzt behaupten, eher abfallend. Und Beamte haben wir bei 71,75% des letzten Gehalts. So, da gehen natürlich dann noch Krankenversicherungen ab, aber letztendlich muss man sagen, steht der Beamte auch in seinem Alter im Ruhestand eben viel, viel besser da als einer, der in der freien Tätigkeit, in der freien Wirtschaft tätig war. Und das ist eben problematisch. Und das ist auch etwas, warum seit Jahrzehnten und jetzt in den letzten Jahren immer intensiver darüber diskutiert wird, eben die Pension anzupassen beziehungsweise eben zu kürzen. Und da besteht der Irrglaube, dass man eine sogenannte Besitzstandswahrung hat. Dem ist nicht so. Bedeutet im Endeffekt, sollte die Politik sich irgendwann dazu entscheiden, die Pensionen für Beamte zu kürzen, dann sind alle betroffen. Die Menschen, die noch in Pension gehen, sowie die Menschen, die bereits in Pension sind. Genauso verhält sich's jetzt mit irgendwelchen Nachzahlungen, Erhöhungen. All das kriegen Pensionäre auch. Na? Und ich persönlich denke, dass das früher oder später kommen wird, dass wir mit unserer Pension nach unten fallen. Und wer dann sich nicht richtig abgesichert hat, der steht dann halt plötzlich da und denkt sich, ja, Mist, mit 50 kann ich zwar noch anfangen, aber dann wäre es ein Marathon, um mich eben noch richtig abzusichern. Insofern ist es wichtig, gleich von Beginn an, eigentlich schon als Berufsansteiger, sich echt mit diesem blöden Thema Altersvorsorge zu beschäftigen und dort eben schon anzufangen und, sage ich mal, einen gewissen Teil seines Gehaltes, auch wenn es am Anfang weh tut, wegzusparen, ja, und dann langsam anzufangen. Ja, und es ist doch klar, ich verdiene ja immer mehr. Das haben die Besoldungsgruppen, haben die Laufbahnen an sich. Und dann kann ich das, wenn es gegebenenfalls nötig ist, immer wieder erhöhen. Ja? Und so fange ich eben an, mir schon relativ jung ein sicheres Fundament zu bauen fürs Alter und erhöhe das aber. Ja? Und klar ist auch, ich brauche heutzutage nicht mehr in klassische Produkte investieren. Ja? Wo sind wir denn mit dem Garantiezins? Also wichtig ist bei so Altersvorsorgeprodukten immer im Kern Investment, ja? Dass eben das Geld arbeitet, sich vermehrt. Ja? Und das ist meiner Meinung nach der richtige Weg. Und natürlich sage ich auch, wenn es denn möglich ist, nicht gleich am Anfang, aber wenn ich ein paar Jahre gearbeitet habe, habe mir ein gewisses Grundvermögen aufgebaut, dass ich eben mehrgleisig fahre, dass ich nicht nur in eine Richtung gehe und so anspare, sondern dass ich eben mein Geld verteile und am Ende kommt alles zusammen. Ja? Oder ich nehme eben eine Kapitalanlageimmobilie, ja? Die zahlt sich im Endeffekt meistens von alleine ab, wenn es richtig gemacht ist. Man hat noch gewisse Steuervorteile und irgendwann gehört das Ding einfach mir.
Ja, absolut. Danke dafür, denn oftmals denken die Beamten ja, die sich jetzt noch nicht so sehr mit der Thematik befasst haben, die Rente reicht. Die Beamten denken das noch häufiger wie diejenigen, die in der freien Wirtschaft arbeiten. Doch wer sich da mal die Mühe gemacht hat und hat seine Renteninformation übersetzt oder übersetzen lassen, der wird sehr schnell feststellen, was da noch alles weggeht, ne? Von Einkommenssteuer, von Krankenversicherung, Pflegeversicherung. Diese ganzen Abzüge, die noch weggehen von der gesetzlichen Rente, führen dazu, dass man wirklich im Schnitt höchstens noch zwei Drittel davon hat. Ja. Und der Beamte denkt meistens, er ist besser aufgestellt, ist er ja grundsätzlich auch, aber um den Lebensstandard zu halten, wird es nicht reichen. Und dabei unterstützt du die Menschen, hier Klarheit zu schaffen, Transparenz zu schaffen, die persönlichen Bezüge wirklich mal greifbar zu machen. Und wenn der Faktor Zeit mitspielt, dann hier auch noch eine Lösung strategisch aufzubauen. Ja.
Definitiv. Und so gibt es eben auch viele verschiedene Dinge, die beachtet werden müssen. Ja, das fängt bei der Dienstunfähigkeit an, sage ich mal, ne? Dass ich eben auf so Dinge wie abstrakte, konkrete Verweisung, echte Dienstunfähigkeit, unechte Dienstunfähigkeit, was bietet mir der Anbieter, welche Absicherungssummen sind möglich, ist es vielleicht ein Produkt für den Dienstanfänger? Ja, da haben wir jetzt auch mittlerweile einige auf dem Markt. Sei es letztendlich dann das Thema. Auch Pension spielt ja auch eine wichtige Rolle, die zum Beispiel Teilzeit, ja, die meisten Mütter, die oder Familien, wo die Frau dann Kinder bekommt, ist vielleicht selber Beamtin, geht in Teilzeit. Das sind alles Faktoren, die von deinem Multiplikator weggehen, ja, und die musst du eben nochmal von der Pension abziehen. Also du musst quasi alles berechnen. Es ist alles nicht so Gold oder es glänzt nicht alles. Ja, es sind sau viele Dinge, auf die man eben Acht geben muss, mit denen man sich beschäftigen muss. Diensthaftpflicht, Dienstrechtsschutz, die optimale Krankenabsicherung, sei es in der privaten Krankenversicherung, wo es viele verschiedene Merkmale, Produkte gibt, auf die man eingehen kann, Bausteine, die man eben reinnehmen sollte oder auch nicht. In der freien Heilfürsorge, was nehme ich denn noch für Zusatzversicherungen, genauso wie bei der truppenärztlichen Versorgung, ja, was ja ein Teil der freien Heilfürsorge ist. Was ist, wenn ich Heilfürsorge empfange, ich kriege Kinder, also die Kinder sind dann beihilfeberechtigt, ja, haben einen gewissen Teil privat, haben einen gewissen Teil eben über die Heilfürsorge. Das sind viele verschiedene Faktoren, über die sollte man sich einfach Gedanken machen, über die sollte man sprechen. Und dabei kann ich gerne jederzeit helfen.
Vielen Dank, Chris, von meiner Seite bis hierher. Wir haben jetzt festgestellt, du bist in deinem Hauptberuf sehr gut qualifiziert und hast dich hochgearbeitet, aber in deinem Nebenjob machst du es ganz genauso. Und ich glaube, wir konnten hier schon raushören, dass da fundamentiertes Wissen vorliegt, dass du es auch schaffst, hier die Theorie und die Praxis zu verknüpfen und selbst aus Erfahrung sprichst als betroffener Beamter. Ich will jetzt mal ein bisschen indiskreter werden. Und zwar verrat mir doch mal, wenn du das beruflich alles so auf die Kette kriegst, wer bist du denn privat? Wie viel willst du uns dazu sagen? Und wie schaffst du es, die Balance zu halten zwischen diesem actionreichen Job im Hauptberuf, zwischen der geistigen Anstrengung und dem individuellen Einfühlungsvermögen, was du in deinem Nebenjob brauchst, und dann aber auch noch alles privat unter einen Hut zu bekommen?
Gute Frage. Ich muss sagen, ich habe eine Frau, die mir da sehr, sehr den Rücken stärkt, den Rücken frei hält. Gerade was das Familienleben dann angeht, wenn eben was ansteht, ich sowohl im Hauptjob die Freiheit habe, dass ich eben auch mal länger arbeiten kann, früher anfangen kann, ja, dass ich, wenn ich Kundentermine habe, sie mir den Rücken frei hält und auf das Kind aufpasst und na, auch im Zaum hält, dass die jetzt nicht reinrennt und sagt, Papa, guck mal, Papa, guck mal. Nee, der Papa ist im Termin, lass ihn mal in Ruhe, ne? Also von daher muss ich wirklich sagen, muss ich da, also ohne die Hilfe meiner Frau und der ihre Stärke, die sie mir eben damit gibt, wäre das alles gar nicht möglich. Ja? Und dann versuche ich mir eben mein Zeitmanagement zu machen. Daher gehen leider meine Termine erst gegen frühen Abend frühestens los. Aber anders kann ich es halt leider nicht regeln, da ich mindestens 5 Tage die Woche arbeite und das von morgens bis nachmittags. Ja, und dann nehme ich mir halt die Zeit für die Familie, wenn sie da ist. Oder eben am Wochenende.
Also, wer mit Chris Beck sprechen will, muss sich einplanen, dass es dann schon mal dunkel sein kann. Also, Termine nach 17 Uhr sind machbar, wenn man dich erwischt. Also, da kannst du uns ja viel später noch was zu sagen, wie man dich vielleicht kontaktieren kann auch. Aber jetzt würde ich gerne erstmal den Spannungsbogen schließen, weil ich es jetzt schon zweimal angedeutet habe. Was mich selbst persönlich auch total fasziniert, du hast dein Hobby, ich glaube, du hast mehrere Hobbys, da kannst du vielleicht auch noch vorher kurz was zu sagen, aber du hast dann geschafft, dein Hobby mit dem Beruf zu verbinden. Verrätst du uns vielleicht was zu deinen Hobbys? Und du weißt schon, worauf ich anspiele. Vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen, bevor ich es noch mal aus meiner Perspektive erzähle.
Ja, so viele Hobbys habe ich gar nicht mehr, weil es zeitlich echt eng wird, ne? Das haben wir ja gerade besprochen. Ich spiele tatsächlich noch, wenn es klappt, leidenschaftlich gerne Fußball, auch wenn ich nicht allzu gut bin, aber reicht noch für alte Herren, um so ein bisschen mitzukicken. Ja, ansonsten ein früheres Hobby, ich vermute, das meinst du, das ist ja mittlerweile auf Eis gelegt, weil es einfach zeitlich einfach nicht mehr machbar war. Das war meine Leidenschaft zur Musik, muss man ehrlich sagen. Ich habe relativ früh angefangen zu rappen oder Deutschrap zu machen. Da war ich auch nie der Fulminanteste. Also, ja, ich konnte mit dem Strom mitschwimmen, ne? Aber ich sag mal so Legenden wie Savage oder Sammy oder Beginner oder wenn es da alles noch gab damals, da war ich weit von entfernt. Ja, und dann habe ich damals mit einem Kumpel haben wir ein Album aufgenommen, so ein bisschen. Ich war dann zwischenzeitlich auch mal bei einem Label kurzzeitig da ein paar Sachen aufgenommen, ein richtig schönes Studio. Und ja, dann als ich mit der Ausbildung fertig war und kam in den Einsatzzug, da saß bei uns im Gebäude jemand von der GdP, also von der Gewerkschaft der Polizei. Zudem hatte ich einen ziemlich guten Draht, auch privat. Und ja, dann saßen wir mal bei einem Bierchen zusammen und dann hat er von mir im Regal, hat er auf einmal gesehen, hä, das auf der CD? Das bist doch du. Und ja, so kam das so ein bisschen, dass ich dann gesagt habe, ja, hier so nebenbei, damals ging das noch, so ein bisschen Musik und da hat er gesagt, ah, lass mich da mal reinhören. Haben wir da so ein bisschen, ja, beim zweiten Bierchen zugehört und muss man sagen, er fand es ziemlich cool, war begeistert und hat gesagt, ey, wir haben gerade so ein Thema am Laufen, so eine Kampagne. Die nennt sich auch Mensch. Ich weiß nicht, das werden viele Menschen da draußen, gerade Polizisten werden es kennen. Dieses Plakat, wo eben auf der einen Seite Mensch, auf der anderen dann in Uniform, war damals auch gerade mit der Thematik, weil es immer mehr zugenommen hat, eben Gewalt gegen Polizeibeamte. Und dann hat er mich gefragt, ey, kannst du darüber nicht einen Song schreiben? Und ja. Habe ich dann, keine Ahnung, ich habe noch nie einen Song über Polizeiarbeit oder irgendwie was damit zu tun hat, geschrieben. Ich kann es ja mal probieren. So. Und damals habe ich mir über eine frei zugängliche Seite mal so ein Beat, ne? Also so für die den Sprachgebrauch nicht kennen, diese Hintergrundmusik, ne? Das, was quasi läuft, worauf der Rapper dann seine Takte haut. Habe ich mir dann runtergeladen, fand den ziemlich cool, und habe dann mal angefangen zu schreiben. Geschrieben habe ich damals, ich bin noch sehr, sehr viel Bahn gefahren, vom Hauptbahnhof in Mannheim bis zu meinem bis zu meinem Heimatort, wo ich damals gelebt habe. War nicht ganz so lang die Fahrzeit, aber in der Zeit habe ich dann einfach mal runtergeschrieben. Mit dem Handy, Notizen, zack, 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 zack. Und bin ich zu Hause, habe ich dann am PC, ich hatte damals auch hier so ein kleines Studio mir aufgebaut, nichts Wildes, aber Studiomikrofon hatte ich schon, habe mich da mal hingesetzt und habe das mal so ein bisschen rumprobiert. Und dann hatte ich da eine kleine Aufnahme. Und dann bin ich am nächsten Tag zum Thomas gegangen und habe dann eben gesagt, hier, guck mal, hörst dir mal an, das ist so eine Rohversion. Vielleicht gefällt es dir oder du hast Verbesserungsvorschläge und hast dich das angehört und hat gesagt, okay, ich kläre das ab. Die Gewerkschaft übernimmt es und wir fahren ins Studio. So, und dann ging das alles recht schnell. Also hat er rumtelefoniert und dann hat er gesagt, okay, ich rufe jetzt im Studio an. Damals die Hofer Studios bei Bruchsal hinten. Und hat einen Termin gemacht und dann sind wir, ich glaube, 2 Tage später hingefahren. Und dann war ich in diesem Studio und also so hatte ich das selbst noch nie gesehen, tatsächlich, dass das so professionell sein kann. Und hab das Ding aufgenommen. So, dann haben wir relativ schnell auch die CD mitbekommen. Also sie wurde dann quasi gemischt, gemastert, ne? Wie man es halt so macht mit Musik. Und dann sind wir am selben Abend noch zum Tom nach Hause, haben uns ein Bierchen aufgemacht und haben gesagt, komm, wir machen dazu einfach mal ein Video. Und dann haben wir da wirklich selbst, also das Video, das man bei YouTube frei zugänglich sehen kann, das haben der Tom und ich damals selber produziert, in Anführungszeichen zusammengeschnitten. Und ja. Dann hat er gesagt, er steuert am nächsten Tag was in der Presse. Das hat er dann gemacht und tatsächlich ging das Ding dann viral. Also ich weiß nicht in der ersten Woche, wie viele Anfragen kamen von irgendwelchen Zeitungen, von Radiosendern, wo dann Interviews wollten, wo berichten wollten, ganz Artikel schreiben wollten. Das ging dann weiter. Dann kam Fernsehen. ProSieben, RTL, keine Ahnung, was noch alles, ARD, ZDF. Ja, und dann durfte ich da eine Zeit lang, muss man sagen, echt eine coole Zeit erleben zu meinem Hauptjob, den ich nebenbei noch ausgeübt habe, logischerweise. Aber dann hieß es halt mal, ja, heute fahren wir aber nach Stuttgart oder wir fahren nach Mannheim. Und zur SWR. Oder wir fahren nach Ludwigshafen zu Big FM und machen da eine Nachtshow. Ja, haben wir tatsächlich damals gemacht. Also es war eine ziemlich, ziemlich geile Zeit und das ist dann wirklich viral gegangen. Also man hat Feedbacks bekommen aus Deutschland sowieso, also deutschlandweit, auch viel von Bürgern, sage ich mal, die es auch positiv gesehen haben. Es gab sogar, glaube ich, eine Studio, sage ich schon, eine Studie. Da ist jemand mit diesem Lied in eine Justizvollzugsanstalt und hat es den Gefangenen vorgespielt und hat darüber auch tatsächlich ein sehr, sehr positives Feedback bekommen, wo dann viele Inhaftierte gesagt haben: Oh, krass, jetzt sehe ich das mal aus einem ganz anderen Blickwinkel. Es wurde teilweise bei Polizeischulen zur Vereidigung wurde das Lied abgespielt. Es kam aus Österreich, Schweiz, kamen Videos rüber mit Dankesnachrichten und dass sie das so toll fanden. Also es war wirklich eine ziemlich coole Zeit. Und ja, danach habe ich dann auch noch so ein bisschen Musik gemacht und dann habe ich irgendwann gesagt, ich hänge meine erfolglose Karriere an den Nagel.
Das ist doch eine wirklich tolle Geschichte. Also ich habe es ja auch schon häufiger hören dürfen. Ich müsste mir das YouTube wieder anschauen. Ich werde das hier mal verlinken. Vielleicht gibt es ja wieder ein paar Aufrufe. Ich finde es wirklich ganz toll, dass du diesen Kontrast einfach mal greifbar machst, ne? Dass jeder Beamter, der dort einfach nur in seinem Job ist und seine Tätigkeit ausübt, auch eine Privatperson ist, wie jeder andere auch. Und ich finde, du hast es auch in dem Text wirklich schön beschrieben, dass es da eine ziemliche Differenz gibt, ne, zwischen dem, was die Leute wahrnehmen, die sehen nämlich nur die Uniform, und dem, was sich dahinter verbirgt, ein emotionaler Mensch, der eben einfach nur seinen Dienst verrichten will. Und ja, ich sag mal im Namen aller danke dafür. Echt ein super Werk, womit du dich verewigt hast. Und wer das noch nicht kennt, dem ermöglichen wir das hier natürlich sehr, sehr gerne mal nachzuschauen. Du solltest dir mal die Views angucken, wie die jetzt vielleicht wieder weiter nach oben gehen. Und ja, kann man denn
Gibt
die.
zwei Versionen.
Ach so, okay.
Ja, also es gibt zwei Versionen. Es gibt eine FSK 12 Version, weil irgendjemand, der uns damals böse wollte, hat auf dem Video, was wir geschnitten hatten, gesagt, ah, es ist gewaltverherrlichend, was ich bis heute nicht verstehen kann. Und darauf haben wir eine Sperre bekommen, FSK 18. Muss man sich mal vorstellen, so dass wir dann noch eine FSK 12 Version gemacht haben. Also ich glaube, die FSK 18 hat mehr Klicks, aber ist ja auch
Ja.
egal. Um Klicks geht es da ja nicht. Es geht einfach um die Botschaft, um die zu vermitteln und eben vielleicht der Gesellschaft, dem Beruf und die Menschen noch ein bisschen näher zu bringen. Ja, weil wir sind tatsächlich alles Menschen.
Ja. Zu dem Zeitpunkt, als das Video hoch und runter gespielt ist, hast du ja schon auch die Situation erlebt, dass dich Leute auf der Straße erkannt haben, ne?
Ja. Ja, es war also tatsächlich so, ich wurde auch am Flughafen erkannt und ja, okay. Also ich habe mich deswegen jetzt nicht gefühlt wie ein Star. Im Gegenteil, wenn die Leute ein Foto wollten, haben sie ein Foto bekommen. Ich habe mir auch gern ihr Dank oder Lob oder auch Kritik angehört. Insofern. Für mich war das Alltag und ich bin damit, denke ich, recht professionell umgegangen, auch in Bezug auf meinen Job, weil ich dann logischerweise auch immer, wenn ich auf der Straße irgendwo polizeiliche Maßnahmen ergriffen habe oder bei einer Kontrolle, bist da auch erkannt worden. Ja, hey, du bist doch der Rapper da. Hey, krass, Mann, ne? So. Ja, das konnte ich immer recht professionell handhaben und ja, war natürlich trotzdem irgendwie cool, muss man sagen. Also es wäre gelogen, ne, wenn mich das so die an die kalte Schulter runterlaufen würde. Nee, ich fand es tatsächlich immer schön, auch gerade wenn es was Positives war, was du gehört hast. Und ja, aber das ist natürlich irgendwann auch abgeflacht, ne, wo ich dann irgendwann keine Musik mehr gemacht habe oder es waren mal 3 Jahre um. Interessiert's kein Schwein mehr. Und das ist auch gut so.
Verstehe ich. Wie überall, ne? Ja, also spannende Einblicke. Vielen Dank hierfür. Gibt es denn sonst noch irgendwas, was du uns jetzt abschließend mitteilen möchtest? Jetzt, wo wir ein bisschen was über deinen Hauptjob, deinen Nebenjob und deine Musikkarriere erfahren haben, vielleicht gibt es noch was, was du uns sagen willst oder spätestens ein paar Hinweise geben möchtest, wie man dich wo erreicht, um mit dir in Kontakt zu treten.
Ja, Resümee, werde nur Polizist, wenn du es wirklich willst, wenn du dich dafür berufen fühlst, sehe es nicht als irgendein Job, den du einfach ausübst und der sich so, ne, nebenher macht. Ich mache jetzt mal 2 Stunden Pause, weil es gibt auch Tage und Schichten, da werdet ihr gar keine Pause haben. Im Gegenteil, ihr werdet sogar noch länger arbeiten. Seid euch der Gefahren bewusst. Was übrigens für alle Einheiten oder ich sag mal Arten zählt, die im Rettungsdienst, Bundeswehr, Zoll, Bundespolizei, normale Polizei, Justizvollzugsbeamte, ja, all das, ja, da muss man sich natürlich mit den Gefahren vorher befassen und es muss einem klar sein. Macht euch frühzeitig Gedanken über eure Absicherung, eure finanzielle Absicherung. Das ist ultra wichtig. Das dürft ihr niemals unterschätzen. Da gibt es so viele Dinge, die ihr beachten müsst. Und wenn ihr jetzt nicht mehr jung seid, ist das auch, sage ich mal, ich will es nicht sagen, kein Problem. Aber auch da kann man sich die Situation angucken und schauen, wie kriegen wir vielleicht die Kuh noch vom Eis. Auch da können wir unser Bestes dann geben, und erreichen. Ja, am besten über dich, Kai, oder?
Ich würde vorschlagen, wir verlinken erstmal hier dein Video bei dem Podcast. Wir werden eine eigene Landingpage dazu bauen. und haben noch so ein paar Ideen, wie wir das Ganze möglichst vielen Menschen zugänglich machen können, sodass viele von deinem Wissen und deiner Praxis profitieren können. Ich sage an der Stelle vielen, vielen Dank, Chris Beck, dass du hier Gast warst in dem Podcast. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören oder sehen. Das letzte Wort geht wie immer an den Gast. Ich verabschiede mich. Bis bald. Beste Grüße, euer Kai B. Rugala.
Herr Kai, vielen Dank für diese coole Möglichkeit, den Podcast hier zu machen. Für mich auch eine ganz, ganz neue Erfahrung, muss ich sagen. Ich fand es sehr, sehr cool. Auch danke für die Zeit, die ich bekommen habe, weil ich bin jetzt auch nicht unbedingt der Typ, der wenig redet, was die Thematik angeht. Ich hätte jetzt noch tiefer einsteigen können, aber das hätte wirklich den Zeitrahmen gesprengt. Von daher bleibt mir nichts zu sagen, außer vielen Dank. Und ja. Es war mir eine Ehre und wir sehen uns. Bye bye.
Das war Deine Vermögensarchitektur Talk. Erst die Bildung über Vermögen ermöglicht die Bildung von Vermögen. Ich hoffe, du hast ein paar spannende Informationen für dich mitnehmen können, die du später auch gerne in die Praxis umsetzen darfst. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, melde dich gerne bei uns. Wir stehen dir für jegliche Rückfragen zur Verfügung und können auch mit dir den Prozess der Vermögensarchitektur einmal gemeinsam durchgehen. Außerdem bieten wir ausgewählten Zuhörern die Möglichkeit, ihre Frage bei uns zu thematisieren. Und wir werden diese Themen in späteren Podcast-Folgen gerne behandeln. Also, wenn dich irgendetwas ganz brennend interessiert, können wir da gerne drauf eingehen. Schick deine Nachricht gerne per E-Mail an info@kai-rogalla.de und wir werden entscheiden, welche Themen im Podcast mit aufgenommen werden. Alles Gute, bleib gesund, bis bald und beste Grüße.